Letzten Sonntag hat David Jani gestartet mit der neuen Predigtserie Zeit und Ewigkeit. Und ich möchte hier fortfahren, der zweiten Predigt, und wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit mir aufschlagen aus Prediger 3, die Verse 1 bis 15. Da steht: Ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit. Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit. Aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit. Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit. Zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit. Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit. Hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Der Prediger, sehr wahrscheinlich Salomo, beobachtet die Welt. Und er sieht, dass alles in dieser Welt wie so zyklisch abläuft. Immer und immer wieder das Gleiche. Nichts Neues unter der Sonne. Und jetzt beschreibt der Prediger hier in Prediger 3 so dieses zyklische Erleben mit 14 Gegensatzpaaren. Also 14 positiven Begriffen werden 14 negative Begriffe wie entgegengestellt. Geboren werden, pflanzen, heilen, bauen, lachen, tanzen, herzen, lieben, gehört so zu den positiven Begriffen. Ausreißen, hassen, weinen, klagen, loslassen, sterben gehört zu den schweren. Jetzt könnte man das mathematisch betrachten. Wir haben 14 positive und 14 negative, schwere Begriffe. Und wenn man das so einander gegenüberstellt, dann muss man sagen, so unter dem Strich bleibt dem Menschen am Ende all seines Mühens nicht mehr als eine Null. Und das ist so das, was der Prediger hier sagen will, Vers 9. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Und das ist sehr pessimistisch. Und die Frage ist, hat der Prediger recht oder nicht? Hat er recht? Ich glaube, der Punkt, worauf der Prediger hinaus will, ist, dass wenn dieses Leben hier alles ist, wenn der Tod unter alles, was ist, einen endgültigen Schlussstrich zieht, dann ist das Leben wirklich nicht mehr als ein verflüchtigender Dunst. Dann ist das Leben nicht mehr als, der Prediger würde sagen, haschen nach Wind. So den Wind einfangen. Man bemüht sich so. Haschen nach Wind. Aber die Bibel hat eine andere Botschaft. Sie sagt, das Leben hier ist nicht alles. Das Leben ist mehr. Das Leben ist nicht vorbei mit dem Tod. Nein, wir leben ewig. Klar, der Prediger sagt, Sterben hat seine Zeit. Und das ist so. Unser Leben hier ist endlich. Und die Sterblichkeitsrate von uns Menschen beträgt ziemlich genau 100%. Also wenn ich euch so anschaue, dann geht mir jetzt so ein Gedanke durch den Kopf. Vor 100 Jahren war niemand von uns da auf dieser Welt. Und in 100 Jahren wird auch niemand mehr da sein. Das heißt, die ganze Welt wird wie ausgewechselt mit den Menschen. Das ist dieser Zyklus. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Unser Leben ist endlich wie so eine Sanduhr. Irgendwann einmal fällt das letzte Körnchen Sand. Die letzte Sekunde. Und was dann? Was kommt dann? Wenn die Bibel wahr ist, dann besteht das menschliche Leben aus zwei Phasen. Und zwar aus einem Punkt und aus einer Linie, die an diesen Punkt anknüpft. Der Punkt ist unser Leben auf der Erde. Die Linie ist das Leben im Himmel. Unser Leben hier auf der Erde, es beginnt, es endet und es ist kurz. Und dann, von diesem Punkt her, beginnt eine Linie, die unendlich lang wird, so unendlich lang, nie mehr aufhört. Diese Linie entspricht der Ewigkeit, die Christen im Himmel verbringen werden. Und der Punkt ist das Leben hier. Die Linie, die Ewigkeit im Himmel. Und jetzt steht da in Vers 11, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Gott hat die Ewigkeit wie in unser Herz gelegt. Steht da. Und wenn man die Weltgeschichte, die Menschheitsgeschichte aus anthropologischer Sicht studiert, wissenschaftlich, dann stellt man fest, dass jede Zivilisation der Menschheitsgeschichte von dem Gefühl geprägt ist, worden ist. So. Es gibt etwas nach dem Tod. Irgendwie geht es weiter. Man findet diese Intuition bei den australischen Ureinwohnern, bei den Mexikanern, Peruanern, Polynesier, Ägypter, Römer, also bei diesen alten Völkern. Natürlich hatten all diese Völker eine ganz, ganz eigene Vorstellung, was nach dem Tod kommt. Überhaupt nicht gleich. Aber es ist wie so in den Menschen hineingelegt, so intuitiv zu denken, es kommt noch etwas nach dem Tod. Und das ist übrigens spannenderweise auch bei den Menschen in der Schweiz so. Die Menschen, die in der Schweiz leben, da haben wir ja festgestellt, dass der Glaube an die Bibel abgenommen hat in den letzten 50 Jahren. Interessanterweise glauben aber immer noch etwa 50% der Menschen in der Schweiz, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, gemäß Bundesamt für Statistik. Also irgendwie bleibt diese Intuition selbst dann, wenn man da alles wie säkularisieren will. Und darum so die Frage, vielleicht auch mal an dich ganz persönlich, kannst du mal persönlich überlegen, was habe ich für eine Intuition in mir? Denke ich, dass mit dem Tod alles aus ist, oder geht es nach dem Tod weiter? Jetzt, was passiert, wenn wir sterben gemäß der biblischen Lehre? Eine Sekunde nach unserem Tod ungefähr werden wir als Gläubige direkt bei Gott sein im Zwischenhimmel. Ich werde über den Zwischenhimmel in 2 Wochen predigen, dann mehr dazu. In diesem Zwischenhimmel werden wir als Seele sein, ohne Körper, direkt bei Jesus. Und zwar so lange, bis Jesus wiederkommt. Und dann kommt das Endgericht, das letzte Gericht. Und dann wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und wir bekommen dann bei diesem zweiten Gericht als Gläubige, wie so die zweite Auferstehung, dass wir einen erneuerten Leib bekommen. Sag mal erneuert. Also wie diese Ausführung einfach 2.0. Also sehr, sehr viel besser. Einen erneuerten Auferstehungsleib. Und wir werden auf einer neuen Erde leben, das habt ihr letzten Sonntag wunderbar gehört. Der Himmel, wenn wir sagen Himmel, meinen wir in der Regel die neue Erde. Und dort werden wir dann in alle Ewigkeit auf der neuen Erde leben. Und da behaupte ich auch mal, das wird wie eine erneuerte Ausführung dieser Erde sein. Nun meine Frage, freust du dich auf den Himmel? Also auf das Leben auf der neuen Erde. Ganz, ganz, ganz ehrlich, freust du dich? Also mein Eindruck ist, dass die meisten Christen überhaupt keine Freude empfinden, wenn sie an den Himmel denken. Schon gar nicht junge Menschen. Vielleicht so als Grundregel, je mehr Beschwernisse ich im Leben habe, desto mehr freue ich mich auf das, was kommt. Aber wenn ich so jung bin, voll im Saft und mein Körper und alles so super ist, ach, was will ich mich da freuen auf den Himmel, oder? Und jetzt sage ich euch mal, liebe junge Leute, wir haben heute ja viele davon unter uns. Ich sage euch mal etwas, das habt ihr vielleicht noch selten in einer Predigt gehört, aber genießt euer Leben. Wisst ihr, das ist das, was der Prediger hier sagt. Vers 12 und 13, da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Genießt das Leben als eine Gabe Gottes. Genießt die Schul- und Ausbildungszeit. Wisst ihr, ganz ehrlich, als ich in der Schule war, hatte ich alles lieber als die Schule. Ich erinnere mich, ich hatte am liebsten am Tag die Pause, Fußball spielen. Ich hatte am liebsten nach der Schule die Freizeit, nach den Hausaufgaben. Oder ich wurde so erzogen, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, also Hausaufgaben machen und dann raus. Fußball spielen oder was auch immer. Und dann, ich liebte am liebsten Wochenenden, am liebsten der Freitagabend, da war der Montag immer am weitesten entfernt. Und ich liebte Ferien, vor allem die ersten Tage der Sommerferien, weil wir im Kanton Fribourg hatten 7 bis 8 Wochen Sommerferien. Und da denkst du, wow, das Paradies jetzt. Aber jetzt zurückblickend, nach ein paar Jahren, muss ich sagen, es war doch eine gute Zeit, auch in der Schule. Darum genießt sie, sie wird nie mehr so kommen. Und dann wird man älter, man ist erwachsen. Und liebe Erwachsene, so in meinem Alter, genießt das Leben. Oder ich weiß, Beruf, Familie, Verein vielleicht noch, Hobbys. Der Körper, der immer so langsam sich meldet und immer wie mehr, oder? Kann schon sehr mühsam sein und denkt, ach, wenn das nur anders wäre. Aber genießt auch diese Zeit. Ich glaube, rückblickend kann man dann auch sagen, es war doch auch oft eine gute Zeit. Und dann, liebe Rentner, genießt das Ältersein. Und da kann ich jetzt definitiv nicht mehr mitreden. Aber ich bin ja im 60-plus dabei. Und darum habe ich den letzten Vortrag gehört, der war ausgezeichnet. Älter werden als Champions League, so die Botschaft. Oder Champions League ist ja so, so richtig spannend wird die Champions League erst in den Finalspielen. Und die Botschaft an diesem Nachmittag war, genießt das Älterwerden, denn das Spannendste kommt zum Schluss im Leben. Das Finale kommt. Es gibt neue Aufgaben, neue Verantwortungen, neue Möglichkeiten. Darum genießt das Leben. Aber nicht um seiner selbst willen, sondern wir wollen das Leben, das Gott uns schenkt, gebrauchen. Gebrauchen zu seiner Ehre. Gott zu verherrlichen. Ich glaube, Gott, der uns das Leben ja geschenkt hat, hat doch keine Freude daran, wenn wir ständig jammern und motzen und das alles schlimm finden. Sondern ich glaube, Gott freut sich, wenn wir sagen, danke für all das Gute, da diese 14 Begriffe, die positiv sind. Genießt das Leben, aber bedenkt, dieses Leben hier ist nicht alles. Die Hauptsache kommt noch, das Schönste kommt noch. Und jetzt, warum empfinden wir so wenig Vorfreude, wenn wir an den Himmel denken? Ich bin überzeugt, das kommt daher, dass wir uns den Himmel falsch vorstellen. Dass wir irgendwie, wenn wir an den Himmel denken, irgendwie so eine endlose Eintönigkeit uns vorstellen. So wie ein nie enden wollender Gottesdienst. Kennt ihr das? Also der heutige Gottesdienst wird auch ein paar Minuten länger dauern, kann ich euch schon versprechen. Aber stellt euch vor, dieser Gottesdienst dauert ewig. Und dann sitzt man so auf den Wolken und hört ständig Harfengeklimper.
muss immer nur singen. Und es gibt ja Leute unter uns, die kommen sogar später in den Gottesdienst, weil wir zu lange singen. Aber stellt euch mal vor, die ganze Ewigkeit lang singen.
Hey.
Das kann ja nicht toll sein. Es gibt so viele Karikaturen von dieser Sichtweise. So jemand, der im Himmel ist, unten steht, ach, hätte ich doch meine Zeitschrift mitgenommen. Und so weiter, oder? Diese Vorstellung. Und vielleicht stellst du es dir ein bisschen besser vor, viel interessanter, aber dann denkst du, aber das dauert dann ja trotzdem ewig. Und etwas, was spannend ist, ewig zu machen, ist ja dann trotzdem irgendwie nicht mehr das Gleiche so. Oder ewig ist ja schon recht lange. Man hat mir als Kind das mal so erklärt. Ewig ist so lange. Stell dir vor, es gibt einen Vogel, alle 1000 Jahre kommt er zu einem hohen Berg. Stell mir so das Matterhorn vor. Dann wetzt dieser Vogel alle 1000 Jahre kommt ein Vogel, wetzt so seine Zähne ab. 1000 Jahre später kommt wieder ein Vogel, wetzt wieder seine Zähne an diesem Berg ab. Wenn der Berg nicht mehr sichtbar ist, ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Ich habe gedacht, wow, das dauert aber lange. Als ich dann in der Schule hörte, dass Berge wachsen, war für mich alles klar. Und vielleicht hast du auch Ängste und denkst, oh, in der Ewigkeit kenne ich dann meine Liebsten noch. Wird mir da nicht etwas fehlen, irgendein Hobby oder mein Beruf? Also diese Gedanken, ich glaube, wir haben eine falsche Vorstellung von der Ewigkeit. Und ich habe mir überlegt, woher kommt diese falsche Vorstellung der Ewigkeit? Ganz zuletzt, so glaube ich, kommt diese falsche Vorstellung vom Teufel höchstpersönlich. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und das satanische Tier in der Offenbarung, Vers 13, 6, da steht, es riss sein Maul auf und stieß Lästerungen gegen ihn aus. Es verhöhnte seinen Namen und seine heilige Wohnung, sowie alle, die ihre Heimat im Himmel haben. Der Teufel verhöhnt drei Dinge. Gott selbst, Gottes Volk, also uns Christen, und Gottes Wohnort, den Himmel. Der Teufel wurde ja aus dem Himmel vertrieben und da hat ihn der Zorn gepackt. Nicht nur auf Gott, sondern auch auf die Menschen und den Himmel selbst, wo er nicht mehr hingehörte. Und jetzt versucht der Teufel, uns wie zu erklären, der Himmel, das ist so ein raumloser, zeitloser, materielloser Zustand. Und wenn er das schafft, uns Menschen davon zu überzeugen, dass der Himmel ein langweiliger Raum und zeitloser Ort ist, dann verliert das die gute Botschaft das Gute. Denn wer will schon eine solche Ewigkeit erleben, so als geisterhafte Wesen an einem langweiligen Ort ewig sein? Aber die Wahrheit ist, der Himmel, also die neue Erde, ist ganz anders. Ich habe mich in den letzten Wochen intensiver mit der Frage des Himmels auseinandergesetzt. Und ich kann jetzt in meiner Predigt nicht alles sagen, was ich erkannt habe. Ich werde das ziemlich sicher nächstes Jahr in Predigtserie oder biblische Lehre oder wie auch immer dann mitgeben. Aber so beim Studium über den Himmel habe ich für mich festgestellt, es hilft mir persönlich sehr, wenn ich mir den Himmel möglichst konkret vorstelle, auf der Grundlage der Bibel natürlich, aber möglichst konkret. Ich glaube, Gott hat uns Fantasie geschenkt, genau um uns den Himmel vorzustellen. In den schönsten Farben, mit den schönsten Bildern. Ich glaube, die Offenbarung will uns da auch ein bisschen anregen, wie wir darüber denken. Und ich habe dann bei mir so, als ich mir den Himmel so konkret vorgestellt habe, so als Rationalist und Realist, der ich bin, so gedacht, Mann, Matthias, du stellst dir das sicher immer noch ganz falsch vor. Und was, wenn es ganz anders ist? Und dann kam mir so ein Blitzgedanke. Im Himmel wird es garantiert nicht schlechter sein als meine Vorstellung. Also kann ich mir den Himmel in den schönsten Bildern ausmalen und im schlimmsten Fall wird es unendlich mal schöner noch, als ich mir den Himmel vorstelle. Also, wie stelle ich mir den Himmel vor? Ganz grob gesagt, ich glaube, dass das Leben auf der neuen Erde sehr ähnlich sein wird wie das Leben auf dieser Erde. Einfach völlig erlöst, versöhnt, wiederhergestellt, geheilt, erneuert, umgestaltet, auferstanden. Vielleicht so die 14 positiven Begriffe, die wird es auf der neuen Erde noch geben. All die Begriffe, die ich jetzt erwähnt habe, geheilt und versöhnt und all das, ich meine, das sind alles Begriffe im Griechischen mit der Silbe ana. Ana heißt wörtlich zurück oder wieder. So. Also Gott, wenn er heilt, wenn er rettet, wenn er erlöst, macht er es zurück von der Wortbedeutung her. Und so glaube ich, dass das Ziel von Gott zurück nach Eden ist. So. Dass wir haben ja diese Sehnsucht in uns, diese Sehnsucht nach Eden, nach dem Paradies. Und ich glaube, Gott wird diese Erde erneuern und dann werden wir in einem Eden 2.0 leben. Nicht Eden, wie es damals war, sondern viel, 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 viel schöner noch. Viel, viel herrlicher. So Eden 2.0. Noch drei konkrete Punkte, was mir wichtig ist bezüglich Himmel. Erstens, der Himmel, also die neue Erde, wird ein Ort sein, wo Gott im Zentrum ist. Wo wir Menschen Gott sehen werden. Ich werde Gott sehen. Ich werde staunen. Ich werde anbeten. Ich werde Gott besser kennenlernen. Ich werde ewig dankbar sein. Früher sprachen Theologen oft von der seligen Schau, so die Visio Beatifica, so der glücklich machende Anblick. Und so der Gedanke dieser Theologen war, dass nichts uns glücklicher macht, als Gott anzuschauen, Gott zu sehen. Dass das Erfüllendste überhaupt ist, wenn wir das Höchste, das Herrlichste, das Wunderbarste überhaupt sehen. Vielleicht wie so ein Sonnenuntergang in Italien. Ich wusste ja nicht bei der Vorbereitung meiner Predigt, dass dieses Bild eingeblendet wird heute. Denn wir waren da so als vier Familien zusammen in den Ferien vor ein paar Wochen und dann haben wir uns ab und zu am Abend um 6:30 getroffen am Strand. Wir wollten zusammen beten, das haben wir jeden Abend gemacht. Und dann kam die Idee, warum nicht am Strand? Ich kann euch sagen, wir konnten nicht beten, bis die Sonne untergegangen ist. Weil manche haben da gesagt, wow, so schön, ich könnte das jeden Tag anschauen, so wunderbar und so. Ja, so ungefähr wird das sein, wenn wir Gott betrachten, nur unendlich mal schöner. Dass man sagt, ich könnte das jeden Tag wieder anschauen, jeden Tag, ist aber noch viel erfüllender als der schönste Sonnenuntergang. Wir werden Gott sehen. Dann werden wir auf einer erneuerten Erde leben. Und ich weiß, ob diese Erde hier völlig zerstört wird oder erneuert wird, ist in der Theologie hoch umstritten. Grob gesagt, für die Theologie-Nerds unter uns, die lutherische Tradition geht von einer Zerstörung aus und die reformierte Tradition von einer Erneuerung. Jetzt könnt ihr selbst überlegen, wie ihr da darüber nachdenkt. Jedenfalls, ich denke persönlich heute eher, dass diese Erde, wie sie jetzt ist, erneuert wird und nicht zerstört wird, weil ich nicht glaube, dass Gott seine Schöpfung zerstören will, sondern erlösen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, Gott wird diese Erde durch sein Gerichtsfeuer wie alles Schlechte läutern, verbrennen, es wird zerstört werden, ja, aber dann wird das Gute geläutert werden und alle Dinge werden sich so zeigen, wie sie wirklich sind. Ja, hoch umstritten. Letzten Sonntag habt ihr ja gehört, es wird eine neue Erde geben. Offenbarung 21. Dort steht das Wort Kainos. Das ist nicht das gleiche Wort wie total neu. Dieses Wort Kainos meint neu in Bezug auf die Beschaffenheit und Qualität, aber nicht neu in Bezug auf neu gegenüber dem Alten. Und darum sehe ich es wie David Jani, als er so gesagt hat, es wird etwas fundamental Neues sein hier, das irgendwie ganz neu ist, aber ich glaube auch, es wird erneuert sein. So, darüber könnt ihr jetzt nachdenken. Ich glaube, es hat schon angeregt. Wie auch immer du persönlich das siehst, im Endeffekt, glaube ich, ist es gar nicht so entscheidend. Denn ich denke, wir sind uns als Christen einig, dass diese neue Erde, auf der wir leben werden, ob sie erneuert ist oder total neu, weil die alte zerstört worden ist, dass diese neue Erde ein unglaublich herrlicher Ort sein wird. Das ist das Entscheidende. Ein so herrlicher Ort wie die neue Welt, ein Ort der Augenweide, so wie der Garten Eden, ein Ort der Augenweide, atemberaubender Schönheit, befriedigender Beziehung und tiefer Freude war.
Und dann auf dieser neuen Erde werden wir eine Stadt haben. Und diese Stadt wird mit den schönsten Materialien gebaut sein. Und wir werden eine Wohnung haben. Und ich stelle mir so vor, wie diese Wohnung unglaublich genial ist. Die wird ja jetzt schon vorbereitet. Und manche Wohnungen werden wahrscheinlich ein Studierzimmer haben. Andere einen Hobbyraum, eine Werkstatt, einen Fitnessraum. Manche Wohnungen werden Häuser werden einen riesen Garten haben, den du pflegen darfst. Kannst dann bei mir auch kommen. Bei mir wird dann dafür ein Swimmingpool sein. Vielleicht sitzt du da und denkst, oh, ich musste schon meine Wohnung aufgeben mal, mein Haus. Sag euch, gebt das Haus ruhig auf. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was ihr mal bekommen werdet. Ich bin überzeugt, die Wohnung im Himmel wird nicht hinter das zurückgehen, was wir hier haben. Es wird viel schöner sein. Und ich glaube, auf der neuen Erde wird es Naturwunder geben. Berge, Wasserfälle und Strand und Meer. Jetzt sagst du, aber es steht doch in der Bibel, das Meer wird nicht mehr sein. Ich glaube, das ist so bildhaft und meint die dämonische Unterwelt. Und meint nicht das Meer, wie wir es uns vorstellen. Klammer geschlossen. Jedenfalls wird es unglaublich schön sein. Und dann werden wir einen erneuerten Körper bekommen. Und ich glaube, dass die Identität, die wir jetzt haben, die werden wir auch in der Ewigkeit haben. Ich glaube sogar, dass wir den gleichen Namen noch haben werden. Und noch einen neuen dazu, der nur Gott kennt. Wir werden Gefühle haben, Verstand, Denken, sogar Wünsche, aber alles perfekt erneuert. Wir werden Fähigkeiten haben und ich glaube, was wir jetzt gut können, werden wir auch in der Ewigkeit gut können. Sogar noch besser, sicher nicht schlechter. Und wir werden neue Fähigkeiten erwerben und haben. Und dann werden wir einen vollkommenen Körper haben. Keine Krankheiten, keine Gebrechen. Keine Behinderungen, keine Leiden, einfach absolut perfekter Körper. Mit dem werden wir auch essen und trinken. Es wird ein Festmahl geben, mit Jesus zusammen zu essen. Und wir werden im besten Alter sein, so glaube ich. Jonathan Edwards hat mal gesagt, die Bewohner des Himmels bleiben ewig jung. Ich weiß nicht, wie alt das dann sein wird. Und wir werden arbeiten, das ist eine sinnvolle Beschäftigung. Aber wir werden nicht mehr sündigen können. Wir werden wissen und lernen. Denn da wir nicht Gott sind, werden wir nie allwissend sein. Das bleibt Gott vorbehalten. Aber wir werden vieles wissen können und wir werden eine Ewigkeit noch mehr wissen können. Und ich stelle mir so vor, das Universum ist ja riesig. Und dann werden wir forschen. Und dann werden wir vielleicht auf den Mars mal fliegen. Kommst du heute zum Mittag auf die Venus oder so? Ich weiß auch nicht, ich stelle mir das so vor, wie wir nach vielen, vielen Jahren Erkenntnisse haben, von denen haben wir heute noch keine Ahnung, dass man die überhaupt haben kann. Wir werden noch so viel wissen und denen auf jeden Fall wird es Fortschritte geben. Denn es wird Zeit geben, da bin ich überzeugt. Es steht ja, einmal pro Monat hat ein Baum Früchte. Wie geht das, wenn es keine Zeit gäbe? Es wird Fortschritte geben, es wird nicht langweilig sein. Kurz, ich glaube, dass es im Himmel all das Gute und Schöne dieser Erde noch geben wird, einfach in erlöster, verbesserter Form. Und so glaube ich, gibt es im Himmel noch Bücher und solche, die Bücher schreiben. Und ich glaube auch, es gibt noch Fußballfelder. Und man wird sich sogar freuen, wenn man verliert, liebe Teilnehmer. Oh, jetzt kützelt es. Wir haben immer einen Leiter-Teilnehmer-Match und sie haben mir gestern schon gesagt, nächstes Jahr gewinnen sie. Sie trainieren hart, unsere Teenager. Aber es wird Fußballfelder geben im Himmel und wir werden so Freude haben am Fußballspielen. Also wir. Du vielleicht mit deinem Garten. Oder Hobbyraum. Oder was auch immer du dir jetzt vorstellst, dass du denkst, das darf auf keinen Fall fehlen. Musikinstrumente. Stell dir die schönsten Dinge vor. Und glaubst du wirklich, Hand aufs Herz, glaubst du wirklich, dass der Himmel hinter das zurückgeht? Das, was du jetzt so wunderbar empfindest. Dass der Himmel weniger schön sein wird,
als der schönste Moment in dieser Welt? Ich glaube nicht. Nein, es wird noch unendlich schöner und genialer sein. Mir half so als Teenager eine Predigt, hat jemand gesagt, stell dir den schönsten Moment deines Lebens vor und potenziere ihn mit unendlich. Und so wird es in der Ewigkeit immer sein und noch, immer noch viel schöner. Da kann man sich doch freuen. Freust du dich auf den Himmel? Bist du vorbereitet? Die Bibel sagt, dass jeder Mensch, der erkennt, dass Jesus Christus für uns gelebt hat und für uns gestorben ist, der wird die Ewigkeit mit Jesus verbringen dürfen. Jeder, der erkennt, Jesus hat ja genau das für mich getan, weil er den Himmel nicht alleine wollte. Jesus starb ja für mich, weil er wollte, dass ich mit ihm die Ewigkeit erleben darf. Wenn ich das erkenne, meine Sünden bekenne, Jesus im Glauben als meinen Herrn annehme und ihm von ganzem Herzen nachfolge, dann darf ich die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Bist du vorbereitet? Die Antwort auf diese Frage zeigt sich darin, worin du lebst. Lebst du für den Punkt oder für die Linie? Das ist die entscheidende Frage. Ich glaube, wenn wir überzeugt sind, dass die Hauptsache noch kommt und das hier nur ein kleiner Punkt ist, nicht vergleichbar, dann wird das unser Leben total verändern. Wir werden anders unser Geld verwalten, weil wir Schätze im Himmel sammeln wollen. Jesus sagt ja so wie, du kannst jetzt schon auf dein Himmelskonto einzahlen, indem du in seinem Sinn das Geld weitergibst. Unsere Lebensziele werden sich verändern. Plötzlich erlernt man einen Beruf ganz anders, als wenn es nur diese Erde gäbe. Liebe Teenager, was möchtest du werden? Was ist dein Berufsziel? Ist das punktorientiert oder linieorientiert? Auch unser Umgang mit Problemen, Leid, Unvollkommenheiten haben nicht das letzte Wort. Vielleicht bist du aktuell gerade extrem herausgefordert in deinem Leben, deinen Finanzen, in deiner Ehe, mit deinen Kindern, mit deiner Gesundheit, mit irgendeinem Nachbarn oder sonst einem Mensch. Unglaublich herausgefordert. Vielleicht fühlst du dich unerfüllt. Du denkst, wenn ich nur das hätte, dann. Wenn ich nur das noch hätte, dann. Und das müsste ich noch haben und dann wäre ich wirklich glücklich. Ich sage euch, liebe Teenager, es wird nicht so sein. Das Dann kommt immer wieder. Sobald du etwas erreicht hast, Lehrabschluss, Töffli-Prüfung, Autoprüfung, heiraten, was auch immer, es kommt der nächste Wunsch. Wenn ich das noch habe, dann vielleicht fühlst du dich unerfüllt. Ich möchte enden mit einer Geschichte. Die ist so passiert, 1952 stieg eine junge Frau, Florence Chadwick hieß die, auf der Insel Santa Catalina in Kalifornien in den Pazifischen Ozean. Sie war fest entschlossen, bis zum Festland zu schwimmen. Es war aber sehr, sehr neblig. Sie hat die Schiffe, die sie begleitet haben, kaum gesehen, so stark war der Nebel. Trotzdem hat sie 15 Stunden lang durchgehalten, 15 Stunden lang geschwommen. Als sie bettelte, ins Schiff gelassen zu werden, wurde sie von ihrer Mutter, die auf einem Schiff in ihrer Nähe war, angespornt. Du bist nahe am Ziel! Schließlich war sie körperlich und seelisch so erschöpft, dass sie aus dem Wasser gezogen wurde. Erst auf dem Schiff hat sie erkannt, dass das Ufer weniger als 800 Meter entfernt gewesen wäre. Am nächsten Tag sagte sie in einem Interview, alles, was ich sehen konnte, war der Nebel. Ich glaube, wenn ich das Ufer gesehen hätte, hätte ich es geschafft. Liebe Freunde, ich glaube, wir sehen im Moment nur Nebel. Das Ufer, die neue Erde, ist nicht sichtbar. Es ist neblig. Und vielleicht sitzt du da besonders herausgefordert, erschöpft, weißt nicht, wie es weitergehen soll. Dann darfst du wissen, das Ufer, auf das wir zugehen, ist die neue Erde. Momentan sehen wir nur Nebel, aber eines Tages werden wir zu Hause ankommen. Ich bete. Und Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für diese Ewigkeitsperspektive, die dein Wort durchzieht. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Himmel nicht alleine wolltest. Und dass du alles dafür getan hast, selbst Mensch wurdest, damit wir die Ewigkeit in deiner Gegenwart verbringen dürfen. Wie auch immer wir uns das vorstellen, auf einer wunderbaren neuen Erde, mit einem neuen Leib. Und Jesus, du weißt, wie es uns jetzt geht, ich bitte dich, gerade wenn wir besonders herausgefordert sind, wenn wir nur den Nebel sehen, schenke uns den Blick fürs Ewige und hilf uns, geprägt, bestimmt von dieser Linie, den Punkt bewusst zu leben. Amen.